das Wort seiner Gnade wird das Evangelium in der Apostelgeschichte genannt. Apostelgeschichte 14,3. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Also das Evangelium wird hier das Wort seiner Gnade genannt, weil die Basis von dem ganzen Evangelium einfach Gnade ist. Also es gibt nicht ein Evangelium ohne Gnade. Das ist die Basis für das ganze wunderbare Evangelium. Weil Gott hat Gnade geschenkt durch das Evangelium. Er hat nicht einfach irgendein Evangelium, eine gute Nachricht erfunden, sondern er hat mit Absicht durch das Evangelium den Menschen Gnade geschenkt. Und ohne Evangelium ist mit der Gnade nicht recht weit her, aber durch das Evangelium kommt seine Gnade. Darum nennt die Apostelgeschichte das Evangelium das Wort seiner Gnade. 1. Korinther 1, 21 sagt, es hat Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Also Gott hat die Idee gehabt, Menschen zu retten, indem dass sie die Predigt, dieses Wort der Gnade hören und daran glauben. Nicht irgend sonstige andere Methode, sondern das war Gottes Methode. Und Paulus nennt es eine Torheit, weil es einfach für die Leute damals eine seltsame Methode war. Also nur durch das, dass das Wort der Gnade gepredigt wird und die Leute glauben es, dann wird man schon gerettet. Also für die Gesetzesgelehrten oder für die schlauen Leute war das eigentlich eine Dummheit, eine komische Sache, eine seltsame Methode. Aber so ist unser Herr. Er hat sich was anderes ausgedacht, als was ein Mensch eigentlich und sein Naturell total widerspricht. Einfach durch Glauben, ohne irgendwelche Werke, irgendeine Leistung, irgendein Gesetz, ohne irgendetwas bezahlen zu müssen, wird durch das Wort der Gnade der Mensch, der glaubende Mensch, errettet. Das sagt uns auch der Paulus im Römerbrief, ein Vers, den wir in der letzten Zeit eh schon öfter gehört haben, aber ich glaube, sehr wichtig ist oder aussagekräftig ist, Römer 3, 21 bis 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also umsonst gerechtfertigt durch was? Durch die Gnade. Die ohne Glauben, heißt es, haben wir vorher gehört, erlangen nicht die Herrlichkeit. Im Umkehrschluss, die Glaubenden erlangen die Herrlichkeit. Und vor allem ist wichtig, ohne Gesetz. Jetzt aber, ohne Gesetz. Das ist ein paar Wörter, die man sich unbedingt einprägen muss und sich merken muss, weil das Gesetz, dieses Joch, möchte immer wieder auf unsere Schultern springen, uns unterjochen. Und dann musst du wissen, jetzt aber ist ohne Gesetz. Umsonst Rechtfertigung geschehen. Durch was? Durch die Gnade Gottes. Nicht durch meine Werke, sondern durch die Gnade. Wenn nämlich jemand etwas hinzufügen möchte zu der Gnade, dann ist es keine Gnade mehr. Ab dem Moment, wo irgendwie etwas hinzugefügt wird, ist es keine Gnade mehr. Dann ist ein Teil Bezahlung. Aber Gottes Verständnis von Gnade ist riesige Gnade, reine Gnade, pure Gnade. 100% Gnade und die 100% sind 100% und es reicht aus. Für den menschlichen, weltlichen Sinn eine unverständliche Sache. Aber Fakt ist, dass Gott eben genau diese Torheit, diese Predigt von seiner Gnade benutzt, um den Menschen Rechtfertigung und Errettung zu schenken. Und ganz oben haben wir gelesen, dass Gott diesem Wort der Gnade mit Zeichen und Wundern Zeugnis gab. Er hat es bestätigt, indem dass er einfach Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel geschehen ließ. Außerdem heißt es auch in der Schrift, dass dieses Wort der Gnade Kraft zur Verfügung stellt, um aufzuerbauen und um das Erbe auszuteilen. Das ist auch nochmal in der Apostelgeschichte, diesmal Kapitel 20, 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. So, wenn du Auferbauung brauchst, Ermutigung brauchst, dann beschäftige dich mit dem Wort seiner Gnade. Beschäftige dich mit der Gnade Gottes, die in Jesus Christus ja geworden ist. Kommen wir dann später nochmal drauf. Aber es ist auferbauend für dich. Und zwar von innen her, vom Geist her, ist es auferbauend. Und gleichzeitig hat es die Kraft, dir das Erbe auszuteilen. Du hast nämlich ein Erbe geerbt und durch diese Gnade wird dir dieses Erbe auch zuteil. Weil ein Erbe, das nicht ausbezahlt wird, ist ein blödes Erbe. Also Erbe wird ausbezahlt und das geschieht durch diese Gnade, die uns Gott durch die Predigt von Jesus in seinem Kreuzestod, seinem Opfer, geschenkt hat. Und ihr müsst einfach auch wissen, alles, was wir Christen sind und was wir haben, das kommt aus seiner Gnade. In vielen Kreisen wird der Schwerpunkt auf den Lohn gelegt. Und selbst der Lohn, weil Gott gibt auch einen Lohn, ja, wenn du gute Werke getan hast, nicht Gesetzeswerke, sondern Gutes getan hast, gibt Gott einen Lohn. Aber ein Lohn in dem Sinn vom Herrn ist wiederum eigentlich eine reine Gnade, weil er müsste uns nämlich gar nichts geben. Er müsste für uns gar nichts tun. Er ist Gott und er ist an einem ganz anderen Level wie wir. Er müsste uns nichts geben. Und alles, was er uns gibt, ob er Geschenk oder ob er Lohn, ist rein auf seiner Gnade gegründet. Auf diese Gnade sind wir angewiesen. Jetzt aber das Wort Gnade richtig verstehen, weil unser moderner Sprachgebrauch oder der religiöse Sprachgebrauch, der versteht unter der Gnade so eine Art Bettlergnade. Ich muss um Gnade betteln, vielleicht kriege ich Gnade, vielleicht habe ich ein Glück. Oder auch eine Leistungsgnade wie, gib mir halt, weil ich habe dieses und jenes getan und habe die Gebote gehalten und bin recht eifrig gewesen. Das ist eine Leistungsgnade und das bitte gib mir und verdamme mich nicht, das wäre die Bettlergnade. Und das ist nicht die Gnade, von der das Evangelium spricht. Die Gnade, die das Evangelium uns gibt, ist nämlich eine Liebesgnade, eine überfließende Gnade, ein Geschenk, ein richtiges Gnadengeschenk, ohne bitte und ohne, weil dieses oder jenes Gutes getan wurde. Oder manche meinen auch, ja, jetzt kriegst du ein bisschen mehr Gnade, weil du schon ein bisschen besser geworden bist. Das ist nicht das Verständnis, das uns das Neue Testament eigentlich von der Gnade Gottes vermittelt. Das ist eine Gnade, die die Religion vermittelt. Um die Menschen immer ein bisschen unten zu halten, immer ein bisschen demütig zu halten, immer ein bisschen manipuliert werden zu können. Der Paulus sagt, dass wir einen Überfluss der Gnade und die Gabe, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Römer Kapitel 5, 17. Also er spricht von einem Überfluss der Gnade. Das ist nicht, ja, ein bisschen mehr Gnade kriegst du jetzt, weil du schon ein bisschen besser geworden bist. Das stimmt einfach nicht. Manche Prediger behaupten sogar, es wäre eine billige Gnade, wenn man einfach so vom Herrn alles geschenkt bekommt und keine Werke tun und kein Gebote halten ist notwendig. Und ich behaupte das Gegenteil. Ich behaupte, genau das ist große Gnade. Das ist nicht billige Gnade, sondern das ist der Überfluss der Gnade. Das ist der Reichtum seiner Gnade, wenn du nichts dazu tun musst. Eine billige Gnade ist für mich das, wenn du Gnade bekommst und dann musst du aber noch dies tun und jenes tun und hier und da und dort. Das ist eine billige Gnade. Weil die Schrift sagt uns, dass die Gnade aus seiner Fülle kommt. Aus der Fülle seiner Liebe zu uns. Gott ist nämlich reine Liebe. Und wenn er Liebe ist, wie sollte er dann auch anders sein? Johannes 1,16 sagt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar was? Gnade um Gnade. Also er sagt nicht bloß Gnade, sondern er sagt Gnade um Gnade. Das heißt, eine Gnade nach der anderen. Eine Gnade, wieder noch eine Gnade. Eine Welle nach der anderen Welle von Gnade. Das ist aus der Fülle Gottes empfangen. Und die Fülle Gottes ist nicht wenig. Die Fülle Gottes ist wirklich die Fülle. Und so hast du durch Jesus Gnade zur Verfügung, selbstverständlich für Sündenvergebung. Und bei vielen Leuten hört sich dann schon auf. Ja, für Sündenvergebung brauche ich Gnade und dann machen sie schon einen Punkt. Aber die Gnade ist aus seiner Fülle und ist eigentlich für alles zur Verfügung. Ob für Heilung oder Wiederherstellung, Versorgung, für Arbeit, für deine Ehe und Familie, für Schutz in Gefahren oder für bestimmte Vorhaben, eigentlich kannst du für alle Dinge Gnade empfangen vom Herrn. Wenn du Gnade offenbart hast, wenn du es erkannt hast, dass diese Gnade einfach da ist für jeden Glaubenden, kannst du sie auch von Gott empfangen, aus seiner Fülle. Der nächste Vers, auch in Johannes 1,17, sagt uns nämlich, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und dieses Wort Gnade und die Wahrheit, das ist eigentlich ein zusammengesetztes Wort und bedeutet eigentlich, wahre Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Also die wahre, die echte, die großartige Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Er hat es nicht bloß gegeben, sie ist geworden, sie ist da. Und das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, das hat er den Menschen gegeben, so in der Art, jetzt hast du das Gesetz, jetzt tu etwas. Was ist passiert mit dem Gesetz? Es kam die Erkenntnis der Sünde, gab der Sünde Kraft und die Strafe und der Fluch waren die Folge. Also ist nichts Gescheites daraus geworden, obwohl das Gesetz an sich ja nicht schlecht war. Aber es hat im Menschen nichts verändert. Jetzt ist aber Gnade geworden, nicht bloß gegeben. Durch Jesus ist sie geworden, sie ist da und sie beschenkt dich letztendlich. Sie brauchte nicht Erkenntnis der Sünde, sondern die Gnade brachte Erkenntnis Gottes. Durch Gnade kannst du den Herrn erkennen, seine Liebe, seine Freundlichkeit. Und diese Kraft steckt in der Gnade. Hier der nächste Satz, den ich hier geschrieben habe, den habe ich fett gedruckt. Das musst du dir einprägen, dass Gnade beständig verfügbar geworden ist durch das Opfer Jesu. Also nicht, du brauchst nicht um Gnade betteln und hoffen, dass vielleicht einmal wieder ein Tropfen Gnade kommt. Du musst deinen Glauben dahingehend ändern und erkennen, für dich als Glaubender ist Gnade beständig verfügbar geworden durch Jesus. Das ist eine grundlegende Aussage des Evangeliums. Gnade ist für dich alle Zeit verfügbar. Das Alte, die Zeit des Gesetzes, ist nämlich schon lange vergangen. Es ist alles Vergangenheit. Und das Neue, die Gnade und die Liebe ist geworden. Das Problem mit dem Gesetz und der Sünde und den ganzen negativen Auswirkungen und den Fluch, der damit reingekommen ist, es ist letztendlich gelöst. Das Problem ist gelöst. Paulus sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, 2. Korinther 5, 17. Das ist das, was zählt. Nicht die Beschneidung. Ja, er will mit der Beschneidung, spielt er auf das Gesetz Mose hin. Das, nicht die Beschneidung zählt etwas im Neuen Bund, sondern die Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung. Galater 6, 15. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Das ist das, was zählt. Und wenn du weißt, dass du von Neuem geboren bist, wenn du weißt, dass du dein Leben Jesus anvertraut hast, dass du ein Kind Gottes bist, dann weißt du auch, dass Gnade für dich zur Verfügung steht. Und wenn dir jemand das Gesetz wieder untergejubelt hat, dann schmeißt dieses Gesetz, das den Fluch mit sich bringt, wieder raus. Und diese Gnade, die kann und muss in deinem Leben immer mehr werden. Sie kann zunehmen. Und sie muss sogar zunehmen. Aber sie nimmt in dem Maß zu, wie du sie erkennst und wie du sie annimmst und wie du sie offenbart bekommen hast vom Heiligen Geist. Und das fängt eben damit an, wenn du, dass du glaubst, dass sie tatsächlich alle Zeit für dich da ist. Und auch wenn du dich ganz anders fühlst und der Feind oder irgendein Gesetz wie wieder Verdammnis untergejubelt hat, dann schalte um und glaube, dass die Gnade für dich gerade jetzt da ist und wirksam ist. Und das setzt die Gnade dann auch frei. Dein Glaube setzt die Kraft der Gnade frei und sie wird sichtbar. Der Beweis wieder aus der Schrift, 2. Korinther 4, 15. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme. Da sehen wir, die Gnade kann zunehmen. Oder wie der Paulus oder auch der Petrus in seinen Briefen immer wieder in den Grußworten am Anfang oder am Ende schreibt er immer wieder von der Gnade und vom Frieden. Wie zum Beispiel 2. Petrus 1, 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also man kann Gnade und Friede wachsen lassen. Immer reichlicher soll sie ihnen zuteil werden und auch uns. Und wie? Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Ihn zu erkennen setzt Gnade frei, wie er wirklich ist. Wenn du das Gesetz immer mehr kennst, wird immer mehr der Zorn und die Strafe und der Fluch zunehmen, dir zuteil. Aber wenn du immer mehr Jesus erkennst und seine Güte und seine Liebe und seine Wesensart, dann wird dir immer mehr Gnade und Friede zuteil. Der Blickwinkel macht es letztendlich aus. Das Gegenteil, und das ist eigentlich das größere Problem in der Christenheit, die Gnade kann auch weniger werden. Das ist ein größeres Problem eigentlich, und das erklärt uns der Paulus recht schön im Galaterbrief. Und er sagt an die Galater 5,4, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade rausgefallen. Also die haben sich wieder das Gesetz oder Teile vom Gesetz unterjubeln lassen von Gesetzespredigern. Und der Paulus sagt ihnen ganz klar und deutlich, ihr seid aus der Gnade gefallen. Beides geht nicht. Paulus sagt auch, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Also man merkt hier, man macht durch das Gesetz die Gnade Gottes ungültig. Und der Paulus sagt, er macht sie nicht ungültig, weil er nicht wieder zum Gesetz zurückkehrt. Er war lang genug unter dem Gesetz und er ist aus dem Gesetz herausgegangen und unter die Gnade, und da will er auch bleiben, und damit macht er auch die Gnade nicht ungültig. Also beides zusammen funktioniert einfach nicht. Sobald das Gesetz reinrutscht in dein Leben, rutscht du aus der Gnade raus. Wer Gesetzeswerke hinzumischt, fällt raus, denn das Erlösungswerk Jesu ist 100%. Es ist nicht 99%, das Erlösungswerk Jesu, es ist 100%. Und deshalb ist die Gnade auch nur 100%, wenn du 100% auf die Gnade setzt und auf das Werk von Jesus Christus. Und Jesus gehört auch 100% die Ehre, das Lob und der Dank. Sobald 1% für dich oder für das Gesetz oder für dein Fleisch abgezwackt wird, geht es problemlos. Also siehe, alles, was du hast und was du bist, kommt aus der Gnade, die durch Jesus Christus geworden ist. Da hast du dann zwar keine Möglichkeit mehr, irgendwie dir selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, bin ich aber gut gewesen, habe so lange gebetet, habe so viel Lobpreis gemacht, war jeden Sonntag im Gottesdienst, war keine Ahnung, was dir noch alles einfällt, habe so viel gespendet. Sobald du anfängst, dir auf die Schulter zu klopfen, rutschst du schon raus. Also bleibe lieber in der Gnade, und dann kann der Gnadenfluss auch fließen. Denn wenn du auf Gesetzeswerke oder auf, also Gesetzeswerke, da meine ich auch immer wieder deine eigenen Leistungen, mit denen irgendwas bei Gott zu bewirken oder was vorzuweisen, automatisch rutschst du raus und automatisch rutscht ein Stück Fluch in dein Leben hinein. Und von Zeit zu Zeit schlägt er einfach wieder zu. Und dann denkst du dir, oh, was ist jetzt wieder passiert? Warum hat der Herr nicht aufgepasst? Unterm Strich ist es immer wieder das Problem, eigene Leistung, Gesetz, das uns auf eine andere Ebene bringt, wo die Gnade nicht mehr dann so offenbar ist. Wiederum der Beweis aus der Schrift, Galater 3,10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also wer nach Gesetz geht, nach Leistung geht, der müsste das komplette Gesetz in allen hundertprozentig zu aller Zeit erfüllen. Wenn er es nicht schafft, automatisch rutscht er in den Bereich des Fluches. Und es schafft keiner, denn die Schrift hat alles letztendlich unter die Sünde eingeschlossen, sagt uns auch die Bibel. In Galater 5,3 noch der Schriftstelle, ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, also nach Gesetz geht, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden, Jakobus 2,10. Also das ist extrem. Darum müssen wir wissen, alles ist unter die Sünde eingeschlossen, und entweder du hältst das ganze Gesetz, und wenn du eins brichst, bist du letztendlich aller Gebote schuldig geworden. Also das ist eine Sache, die ist fast eine unmögliche Sache. Nicht bloß fast, es ist eine unmögliche Sache, weil der Mensch einfach nicht das ganze Gesetz halten kann, weil er schon von der Natur aus nicht so geschaffen ist. Würde aus menschlicher Sicht jemand es schaffen, dass er das ganze Gesetz hält, außer ein Gebot, so ein kleines, in dem strauchelt er und ist dann einmal ein bisschen daneben getreten. Der Humanismus würde sagen, naja, das vergeben wir ihm jetzt schon. Der war so bemüht, also vor dem müssen wir jetzt wirklich den Hut ziehen. So eine kleine Übertretung, die ignorieren wir jetzt einfach. Aber aus der Sicht Gottes ist es nicht so. Aus der Sicht des Gesetzes ist es nicht so. Das Gesetz sagt einfach, ein Gebot übertreten, aller Gebote schuldig geworden. Das Gesetz ist nämlich radikal, es ist total ohne Gnade. Das Gesetz ist ohne Gnade und deshalb kriegst du durch Gesetzeswerke auch nicht Gnade. Deshalb kriegst du nur Gnade durch Jesus Christus und sein Opfer. Es ist aussichtslos. Das muss ein Mensch einsehen, weil ein Mensch ist doch immer so geprägt, dass er auf seine Leistungen ein bisschen was setzt und dass er mit seinen Leistungen was er bewirken will und dass er vielleicht stolz drauf ist und dass er weiß, manche sind sogar richtig angeberisch, was sie alles getan haben und so weiter und so fort. Das ist genau kontraproduktiv. Das passt einfach nicht. Und deshalb haben stolze Menschen mit dieser Gnadenlehre ein großes Problem. Weil einfach die Werke, auf die sie stolz sind, nichts zählen. Aus der Sicht Gottes zählen die einfach nicht. Ich kann mich erinnern, vor einer Zeit, bei so einer Predigt hat mal jemand eingewandt zwischendrin, ja, aber die 10 Gebote sind doch auch von Gott. Sicher sind sie von Gott, aber da müssen wir die Gegenfragen stellen. Hast du sie auch immer gehalten? Und welches Ergebnis ist dabei rausgekommen? Dann kannst du darauf zurückschließen, dass es nicht so weit her ist mit den ganzen Geboten und dass das Ergebnis einfach nicht dementsprechend passt. Wie gesagt, der Paulus hatte mit seinen Galatern immer wieder Probleme, weil sie wollten immer wieder zurück zum Gesetz oder wurden verführt zum Gesetz von Gesetzespredigern. Und da schreibt er ihnen im 4. Kapitel so klar, sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr denn das Gesetz nicht? Versteht ihr es nicht? Habe ich euch schon so oft gesagt, kapiert es überhaupt nicht wahrscheinlich so. Und er sagt, die ihr unter Gesetz sein wollt, also die wollten wieder vielleicht kein Schweinefleisch essen, vielleicht Beschneidung, vielleicht keine Ahnung was noch alles, was ihnen da alles gesagt wurde vom Gesetz. Und dann fängt Paulus an und sagt, es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Der aber von der Magd, das war Ismael, war nach dem Fleisch geboren. Der von der Freien, Isaak, jedoch durch die Verheißung. Dieses hat einen bildlichen Sinn. Also Paulus nimmt diese Sache von Abraham und seinen Söhnen oder erklärt dieses Bild, das da uns mitgeteilt werden soll. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten 2 Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das ist da, wo Mose die 10 Gebote bekommen hat, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Ihr aber, Brüder, ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Es ist interessant, diese Bildersprache. Also er sagt, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Zeitlauf, wo das Gesetz der Maßstab des Ganzen war. Und es sagt ganz klar, das ist eine Sklaverei. Und wenn du das Gesetz einmal gelesen hast und siehst, was da alles zu tun ist und zu lassen ist, dann ist es wirklich eine Sklaverei. Jetzt sagt er aber, ihr Brüder, ihr, die Glaubenden, ihr seid nicht wie Ismael, sondern ihr seid wie Isaak. Ihr seid Kinder der Verheißung. Und das ist für uns wichtig. So, dann geht es weiter und sagt der Paulus, was aber sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Also Magd ist ja schon deutlich milde übersetzt. In älteren Übersetzungen wird es mit Sklavin übersetzt. Der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Die Sarah war nämlich keine Sklavin, sie war die Herrin letztendlich unter Abraham dann. Und so sind wir, die Glaubenden, nicht Kinder, Nachkommen einer Sklavin und wieder Sklaven, sondern wir sind Nachkommen einer freien Frau, der Sarah, und keine Sklaven, sondern wir sind auch frei. Von welchem Sklaventum sind wir frei? Vom Sklaventum des Gesetzes sind wir frei. Und da sagt uns der Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also nicht wieder das Gesetz und seine Forderungen und seine ganzen Bestimmungen auferlegen lassen. Ja, nicht, weil du rutschst aus der Gnade. Und dann rutschst du, kannst du dir vorstellen, wie eine Rutschbahn. Oben ist Gnade, da rutscht runter und unten fällst du direkt in den Dreck. In den Dreck der Strafe, der Sünde und des Fluches. Also wir bleiben oben, wir rutschen nicht aus der Gnade. Das behaupte ich jetzt einfach so. Und er sagt ihnen noch einmal ganz klar, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das will doch keiner. Und trotzdem versuchen immer wieder Christen, sich nach Gesetz zu richten und mit ihrer Leistung vor Gott irgendwie punkten zu wollen. Und das geht einfach nicht. Wenn du selber Punkte sammelst beim Herrn, wirst du es einfach nicht schaffen. Wir gehören zu den Kindern der Verheißung. Und wie war die Verheißung? Gott gab Abraham und Sarah die Verheißung, Nachkommen zu haben, zahlreich wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und da gehören wir dazu. Wir sind letztendlich Nachkommen Abrahams und Sarahs. Damit Erben und damit frei. Wir sind nicht Nachkommen Hagars. Das sind die, die eben der Gesetz sind. Und du musst wissen, die Nachkommen Hagars sind nicht erbberechtigt. Die Nachkommen Sarahs sind erbberechtigt. Also darum ist für uns wichtig, wer sind unsere geistlichen Vorfahren letztendlich. Also musst du wissen, Abraham und Sarah, nicht Abraham und Hagar. Dann bist du auch ein Erbe und ein erbberechtigtes Kind Gottes. Was passiert nun im Geist, wenn ein Christ sich das Gesetz unterjubeln hat lassen oder wenn er auf seine eigene Leistung letztendlich wieder baut? Es wird eine Decke auf sein Herz gelegt. Und diese Decke unterjocht die Quelle, die in dir ist eigentlich, die Quelle des Geistes, die sprudeln soll, da wo der Fluss des Geistes in deinem Leben fließen soll, die wird letztendlich zugedeckt. Der Segensfluss stockt. Und das sollte nicht so sein. Der Segensfluss, der Gnadenfluss soll beständig fließen in deinem Leben. Sagt uns der Paulus, wenn Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Und wenn die Christen oder die Menschen sich zu Jesus wenden, wird diese Decke weggenommen. Und dann kommt der Geist zum Zug und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das war 2. Korinther Kapitel 3. Wo der Geist des Herrn Raum hat, da ist auch Freiheit. Die Decke der Anklage, der Verdammnis, der eigenen Leistung, um Gott zu gefallen, um irgendwie einen Segen zu bekommen, um zu verdienen, wird wieder weggetan, wenn du dich zu 100% in Gnade stellst. 100% auf das vertraust, was Jesus getan hat. Nicht 1% und nicht 1 Promille auf deine eigene Leistung. Du vertraust auf das Opfer Jesu, du schaust auf ihn, auf das, was er am Kreuz getan hat, und die Decke wird von deinem Herzen beseitigt. Der Segensfluss kann einfach wieder fließen. Und vertreibe auch den Geist des Gesetzes, den Geist Hagars. Vertreibe ihn aus deinem Herzen. Schick ihn weg. So wie Abraham Hagar und ihren Sohn vertreiben musste, so vertreibe auch du den Geist des Gesetzes, damit die Gnade voll Raum bekommt in deinem Leben. Treib Hagar hinaus, denn der Sohn der Magd, der Sohn der Sklavin, soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Sonst bist du immer unter der Sklaverei. Und das treibt dich letztendlich von einem Fettnäpfchen ins andere. Bleibe in der Gnade und die Gnade wird dich emporheben. Die Gnade wird dich in den Segensfluss hineinbringen. Und so soll auch diese Lehre über Gnade in der Gemeinde wieder 100% Vorrang bekommen. Und letztendlich ist es 100% Jesus. Nicht Jesus und, sondern 100% Jesus. Jesus ist alles. Und in ihm ist diese Gnade. Das bringt den Gnadenfluss so richtig erst in Schwung. Dann kommen die Segnungen, dann kommen auch Wunder und Herrlichkeiten und Heilungen und Versorgungen und was immer auch notwendig ist. Das, was man in der Bibel oft liest und in der Apostelgeschichte liest und man sich denkt, ja, sollte es sein und so wäre es ja schön, da muss man eben schauen, warum war das damals so und warum ist es heute nicht so. Sie hatten das Wort der Gnade gepredigt zu 100% Jesus. Die kannten das Gesetz lang genug und sie hatten vom Gesetz, glaube ich, die Schnauze bis oben hin voll, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und dann war das für die Leute schon eine wichtige Sache oder ein richtiger Schritt weg jetzt von dem Gesetz hin zu Jesus. Aber dann war es auch ein 100%iger Schritt. Die Religion und die Religionslehrer, die haben eben dieses Gesetz, dieses eigene Leistungsdenken nicht abgelegt und sie wollen dann letztendlich, wie der Paulus einmal sagt, die Glaubenden belauern und versuchen, ihnen dieses Joch des Gesetzes wieder aufzulegen. Und da müssen wir uns ganz entschieden dagegen wehren, denn Jesus 100% reicht. Und auch das Neue Testament soll nicht zu einer Art Gesetzbuch verkommen oder zu einem Gottesersatz. Ja, so muss man es machen. So hat es der Paulus geschrieben. Das ist jetzt das neue System. Petrus und Jakobus sagen so und so. Und die Frauen müssen sich so und so kleiden und das Maul müssen sie halten. Und ja, dies und das ist Sünde und hier und da und dort müssen wir noch Buße tun und die Vorfahren schuld und was weiß ich alles, was so in den Gemeinden so rumgepredigt und gelehrt wird. Genau das sind die Dinge, klingt recht fein und gut und letztendlich ist es sonst nichts. Also dicke, fette Lüge und ein Joch, das wieder auf die Glaubenden gelegt wird oder eine Decke, das den Geist in ihren Herzen einfach wieder zudeckt. Ja, letztendlich sind es alles Werke. So muss man machen, so darf man es nicht machen, so steht es geschrieben, so und so und hier und her. Aber es geht immer an dem vorbei, was Jesus getan hat. Und Jesus hat eben 100% erfüllt. Es ist vollbracht, waren seine letzten Worte am Kreuz. Und das soll man nicht anzweifeln. Wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es auch vollbracht. Dann kann nicht ein anderer sagen, ja, aber dies und jenes fehlt noch. Vielleicht hast du mal schon gelesen im Römerbrief, Kapitel 9, denn er sagte zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und ich werde Mitleid haben, wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden, gnädigen Gott. Also es liegt nicht am Wollen, am Laufen, am Tun, sondern es liegt an dem Erbarmenden, an dem gnädigen Gott. Da wird es wieder lockerer. Nicht, ich muss noch und ich war so, sondern nein, es liegt an Gott. Es liegt an seiner Gnade. Und nicht vergessen, immer wieder die Kurve kriegen, Gnade ist verfügbar. Nicht sagen, ja, es liegt an seiner Gnade, aber ja, wie kriege ich gerade einmal Gnade? Vielleicht fällt ja für mich auch einmal ein Tropfen Gnade ab. Das ist ein falscher Gedankengang. Gott hat sich entschieden, Gnade zu geben aus seiner Fülle für alle die, die glauben. Für die, die nicht glauben, schaut es anders aus. Aber für die, für dich und für mich, der du glaubst, wirklich glaubst, ja, nicht religiöses Spielchen spielst, die du glaubst, für dich ist Gnade verfügbar. Zu aller Zeit und für alle Dinge. Es ist der liebende Vater, der sich erbarmt hat und sich entschieden hat, alle die zu begnadigen, die glauben. Und das Erlösungsopfer Jesu. Es ist nicht dein Laufen und es ist nicht dein Wollen und es ist nicht dein Tun. Und solcher Gedankengang widerstrebt oft den allgemeinen Einstellungen der Menschen. Hier Arbeit, da Lohn. Und es erscheint manchmal sogar ungerecht. Der eine hat viel gearbeitet, bekommt auch nicht mehr, wie der andere, der nichts getan hat, das ist doch ungerecht. Aber das ist riesige Gnade. Das ist überfließende Gnade. Wir haben einfach nichts vorzuweisen, was bei Gott zählt. Und genau das gefällt Gott. Das gefällt Gott, wenn du nichts vorzuweisen hast. Und wenn du noch nicht irgendwie kommst, ja Herr, das habe ich und dir, hätte ich noch was im Petto. Nein, komm, wie du bist, ganz einfach, es liegt nicht am Laufen und am Wollen und am Tun. Er hat es getan, Jesus hat, ist gelaufen und Jesus wollte und er hat getan und er hat dich losgekauft, er hat bezahlt, damit du frei sein kannst. Er hat den Fluch ans Holz hinaufgetragen, wie geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, Galater Kapitel 3. Der Fluch kam auf Jesus, das ganze Gesetz und seine Strafe, der Fluch ist ja letztendlich die Strafe für die Sünde, ist auf ihn gekommen. Und da war auch deine Sünde dabei, alle deine Sünde war dabei. Er hat nichts vergessen, er hat ein vollkommenes Werk gemacht. Und wenn das der Fluch an ihm ans Kreuz gehängt worden ist, dann bleibt für dich eigentlich nur noch der Segen übrig, sobald du nicht mehr unter dem Gesetz bist. Der Segen kommt nämlich durch Verheißung, durch den Glauben, durch das Schauen auf Jesus, durch den Geist. Also beschäftige dich immer ein bisschen mit dieser Gnade, mit deiner Erkenntnis oder deiner Offenbarung darüber, wie groß das seine Gnade wirklich ist und wie sie ja einfach für dich zur Verfügung steht. Denn wenn Gnade dein Herz erreicht, dann wird automatisch auch Glaube freigesetzt. Und das Gegengewicht vom Glauben, die Ängste und die Sorgen, sie werden zurückgedrängt, verschwinden einfach, weil der Glaube weiß, dass Gnade da ist. Warum sollte er sich dann noch sorgen? Und die Gnade ist nämlich viel größer. Die Gnade triumphiert über die Sünde, über das Gesetz und über den Fluch, hoch und weit. Und wir haben in der Bibel eine wunderbare Geschichte, ein Gleichnis für Gnade und Gesetz. Kennt jeder das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn? Ich nenne es der verlorene Sohn und sein Bruder, weil der Bruder gehört auch mit dazu. Und es erscheint, wenn man es so oberflächlich liest, also eine richtig schöne, ungerechte Geschichte. Eigentlich Sauerei, könnte man sagen. Ne? Aber das ist der Unterschied zwischen Gnade und Gesetz. Der verlorene Sohn, der hat ja sein Hab und Gut verprasst, ist in Sünde, in Saus und Braus und in Sünde hat er gelebt und ja, dann ist er verarmt, der Fluch hat ihn erreicht und dann hat er sich gedacht, ich gehe wieder zurück zum Vater und schaue mal, ob ich da nicht Tagelöhner werden kann, weil denen geht es noch besser wie mir. Und er hat sich aufgemacht und wollte den Vater um Vergebung bitten, aber sein Vater, der Vater ist das Bild für die Gnade, er hat das alles ignoriert, er hat gar nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Er lief ihm entgegen, hat sofort das beste Gewand und einen Ring und Sandalen für ihn bringen lassen. Und das Mastkalb wurde geschlachtet und es wurde gefeiert, weil der Sohn wieder nach Hause gekommen ist. Er hat keinerlei Anstalten gemacht, wo hast du jetzt das Hab und Gut verprasst, was hast du getan, was hast du angestellt und so weiter und so fort. Er hat ein Bild von extremer Gnade gezeigt. Und so ist Gottes Gnade. Sie ist tatsächlich so extrem. Das Gnade wird oft umschrieben mit unverdienter Gunst und hier trifft es genau zu. Es war nicht verdient. Er hätte eigentlich eine Strafe verdient. Der Vater hätte auch ganz anders reagieren können mit der ganzen Härte des Gesetzes und hätte ihn auspeitschen lassen können. Er hätte ihn wieder vertreiben können. Er hätte ihn umbringen lassen können, was weiß ich, weil er sein ganzes Hab und Gut verprasst hat und weil er einfach nicht so gelebt hat, wie sich der Vater das vorgestellt hat. Aber nein, der Vater hat ihn einfach so voll Dreck und Speck, wie er war, in die Arme genommen und hat ihn einfach sofort in seine Stellung als Sohn hineingetan und wiederhergestellt. Das ist Gnade. So ist der Vater zu seinen Kindern. Ganz egal, in welchem Zustand, dass sie zu ihm kommen und was sie je getan haben. Jetzt kommt das Bild vom Gesetz, das ist jetzt der ältere Bruder. Und er hörte, wie gnädig sein Vater war und er ärgerte sich. Und er ging nicht hinein, um mit den anderen zu feiern. Er hat gestunken, er hat geschmollt und ungerecht. Und der Vater hat es mitgekriegt. Der Vater, das Bild der Gnade, ging zu ihm hinaus, um mit ihm zu reden. Weil der Vater hat beide gleich geliebt. Der Vater war nicht ungerecht und hat den einen so gelebt und den anderen nicht. Ja, dann hat der ältere Bruder, der Bruder vom verlorenen Sohn, der hat dem Vater dann geantwortet, heißt es hier, aber er hat ihn wahrscheinlich richtig angeschrien. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und du hast mir niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du mit ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Also er war richtig sauer. Er zählte seine Leistungen auf, wie gut das er war, was er alles getan hat und was das Bruder alles getan hat, was der für Sünden begangen hat. Und er klagte den Vater an, weil ihm hat er kein Böckchen gegeben und das war so fleißig. Das ist eine ziemliche Portion Egoismus. Und er sagt unterm Strich, ich war viel besser wie mein Bruder. Dieser ältere Bruder erkannte die Gnade nicht. Er wusste nicht einmal, dass ihm alles gehört, was dem Vater gehört. Und der Vater hat gesagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Der wusste das nicht, er kannte die Gnade nicht. Er meinte, er muss fleißig arbeiten und irgendwann kriege ich dann schon meinen Lohn. Und er hat noch mehr gearbeitet und war noch besser. Und er war immer der Meinung, er ist der bessere Sohn. Aber die Gnade sieht es einfach ganz anders. So verhalten sich auch gesetzliche Christen oft, wenn dann andere gesegnet werden, die es eigentlich gar nicht verdient hätten. Da muss man wieder zurück zum Vater, zurück zur Gnade. Denn das Gesetz bewirkt Anklage. Der hat getan. Oder Entschuldigung, ich kann ja nichts dafür. Oder Ausreden. Aus dem und dem Grund musste ich ja so und so handeln. Bloß keine Gnade. Irgendeine Anklage, irgendeine Ausrede, irgendeine Entschuldigung findet der gesetzliche Mensch. Das ist eine Folge, letztendlich eine Folge von Adam her, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Seitdem steckt es in den Menschen drin, dass sie sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen, letztendlich Ausreden erfinden. Aber du bist zum Vater gekommen und hast Gnade empfangen. Und so gib auch Gnade. Sieh alle anderen auch mit den Augen der Gnade an, dann wird es gleich ganz einfach, die ganze Sache. Wie der Paulus, also kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Oder euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also deine Worte sollen dem, das hört, Gnade mitteilen. Deine Worte sollen Gnade mitteilen. Epheser 4,29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und so ist die Bibel voll mit Gnade. Die Gnade wirkt sich auch aus. Ich lese mal den Vers noch, damit wir schon wissen, um was dann geht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also die Gnade Gottes ist es, die uns letztendlich unterweist. Es ist nicht das Gesetz und der Buchstabe, die uns unterweisen, die Gebote, sondern es ist Gottes Gnade. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Die Gnade verändert uns nämlich. Die Gnade richtet uns nicht, die Gnade dringt in uns ein, wenn wir es zulassen, und sie verändert uns von innen heraus und dann kommt erst das Richtige dabei raus, weil diejenigen, die vom Gesetz verändert werden, die werden bloß übertüncht. So wie Jesus da sagte, ihr seid übertünchte Gräber, außen schön angestrichen und drin voll toten Gebeine. Und die Gnade ist genau das Gegenteil, sie verändert vom Herzen heraus und dann passt es, dann ist es einfach offen im Herzen und da kann der Segensfluss, der Gnadensfluss ungehindert fließen. Gut, da hören wir jetzt auf heute. Nächstes Mal gehen wir noch ein Stück weiter in den Bereich der Gnade.